SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Was ist die beliebteste deutsche Touristenattraktion? Was fasziniert Urlauber aus aller Welt umfragengemäß besonders? Das Oktoberfest, Schloss Neuschwanstein? Nein. Der Europapark Rust vielleicht oder die Altstadt von Heidelberg? Nein. Die größte Attraktion, die wir haben, wenn nicht gerade eine Pandemie alles lahmlegt, ist das Miniaturwunderland in Hamburg. Da schauen sich in der Speicherstadt im Hamburger Hafen normalerweise mehrere tausend Menschen täglich die größte Modelleisenbahn der Welt an. Über 15 Kilometer Gleise auf über 1500 Quadratmetern, umgeben von Sehenswürdigkeiten aus aller Welt im Maßstab 1:87, von Flüssen und Bergen und dem Städtchen Knuffingen und vielen, vielen Figürchen. Männern, Frauen, Kindern in allen möglichen Alltags- und sonstigen Situationen. Sich ausgedacht und aufzubauen begonnen, haben das vor 20 Jahren zwei Zwillingsbrüder. Und einer der beiden ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Willkommen, Frederik Braun.
Moin, moin.
Sie sind bei solchen Interviewanlässen oft zu zweit, aber Ihr Bruder Gerrit ist geradezu beschäftigt mit der Arbeit an irgendeinem neuen Feature vom Miniaturwunderland. Was ist so wichtig, dass der nicht mal 2 Stunden weg kann?
Ja, ist krass, ne? Da kriegt man so einen tollen Anruf für so ein tolles Interview und dann sagt er, er möchte gerne weitermachen. Das liegt daran, dass wir Monaco gerade bauen und er sich vor 3 Jahren auf die Fahne geschrieben hat, wenn Monaco, dann müssen da auch wie von Geisterhand Formel-1-Autos fahren. Und seit, ich glaube, 2 Jahren verschieben wir regelmäßig die Monaco-Eröffnung, weil die Formel-1-Autos noch nicht fahren, weil er da sehr nach den Sternen gegriffen hat. Und er sitzt im Homeoffice und programmiert gerade 16 Stunden am Tag und will tunlichst nicht gestört werden, damit wir hoffentlich Anfang nächsten Jahres Monaco mit Formel 1 fertig kriegen.
Also dann stören wir ihn natürlich auch nicht, sondern wir beide unterhalten uns. Bei dem Detailblick, den Sie aufs Wunderland haben müssen, entwickelt man doch bestimmt zu manchen Figuren so ein besonderes Verhältnis, oder? Also welche Szenerie oder welche kleinen Leute berühren Sie immer wieder?
In 20 Jahren sind so viele Geschichten entstanden, da bleiben natürlich ein paar hängen. Das sind meistens die markantesten Geschichten, aber für mich ganz persönlich sind es die Brückenpisser. Das hört sich jetzt fürchterlich an, Brückenpisser, das ist eine Geschichte aus dem Fernsehen, wo unser Gaston, einer unserer bekanntesten Modellbauer, irgendwann so einen lustigen Spruch gebracht hat, ja, meine beiden Chefs, Frederik und Gerrit, die sind immer so aufgeregt, die haben immer so einen Druck, die wollen immer so alles größer, weiter, schöner bauen und deswegen habe ich sie jetzt mal auf die Brücke hier gestellt und dann lassen sie mal so richtig schön den Druck ab und dann sieht man zwei Figürchen, die uns ähneln, uns Zwillingspaar und beide mit einem hohen Strahl die Brücke runterpinkeln und ich finde das ein Traum. Das sind zwei ganz markante Figuren, die ganz viele Menschen inzwischen kennen und viel fotografiert werden und das sind wir beide, wie wir gerade pinkeln.
Wie dieses Wunderland entstanden ist und was das für ein Zwillingspaar ist, das sowas auf die Beine stellt und seit 2 Jahrzehnten immer wieder erweitert, darüber sprechen wir heute. Die Videos auf Ihrer Homepage vermitteln einen guten Eindruck von dieser größten Modelleisenbahn der Welt, Herr Braun. Aber jetzt für die Sendung haben Sie doch sicher Ihre persönliche Kurzerklärung parat, was man da zu sehen kriegt. Geben Sie uns eine 1-Minuten-Führung.
Ja, das ist wahnsinnig schwer zusammenzuführen und vor allem, warum es so viele Menschen sind, die so begeistert rausgehen. Wir sagen immer, man findet die ganze Welt und die ganzen Lebenssituationen, die ganzen Gesellschaftsschichten. Klar, es ist auch in Länder aufgeteilt. Wir haben angefangen mit Deutschland, haben uns dann ein bisschen in Amerika ausgetobt, in Skandinavien, dann kam die Schweiz, Frankreich ist jetzt im Bau mit der Provence. Zwischendurch haben wir Italien, Venedig fertiggestellt und das sind natürlich ganz markante Geschichten. Wenn man dann durchs Wunderland geht, erkennt man auch ganz viel und findet es auch ganz toll und sagt so, ah, oh, guck mal, das habe ich gesehen und sehe. Aber am Ende sind es, glaube ich, die ganz, ganz, ganz vielen kleinen Details, sei es liebevoll, aber auch technisch, dass sich viel bewegt, dass man auf den Knopf drücken kann und dann geht halt was in Gang und man kann die Schokoladenfabrik starten und dann kommt ein kleines Schokoladentäfelchen raus, das freuen die Kinder sich ganz toll. Es ist letztendlich so, dass sich jeder irgendwo mit seinen Hobbys und mit seinen Ideen, seinen Ängsten im Wunderland wiederfindet und deswegen gehen, glaube ich, so viele Menschen begeistert nach Hause. Wir hatten ja selbst damit nicht gerechnet. Wir dachten damals, vielleicht 100.000 Besucher zu haben, 2-3 Jahre läuft das richtig toll und dann pegelt sich das vielleicht irgendwo so ein. Das ist eigentlich seit 20 Jahren, bis der Lockdown kam, immer mehr und mehr wurde aus der ganzen Welt die Leute hergekommen sind. Das können wir, ehrlich gesagt, selbst heute noch gar nicht so richtig glauben.
Ich war fasziniert vom YouTube-Video über die Bauarbeiten an der Miniaturversion von Italien, wie in Rom zum Beispiel der Trevi-Brunnen mich ganz lebhaft an meine eigenen Rom-Besuche erinnert hat, weil die ganzen Straßen drumherum total originalgetreu aussehen. Aber das Kolosseum oder der Petersdom eben, die auch als Modelle da stehen, die sind in Wirklichkeit natürlich viel weiter weg. Da lägen ja ganze Stadtviertel dazwischen. Was haben Sie da für Regeln? Wie ist Ihr Realismus definiert?
Also die oberste Regel ist bei uns immer, wenn irgendjemand sagt, das ist unrealistisch, dann sagen wir heißen ja Miniatur-Wunderland. Natürlich haben wir eigentlich den Anspruch, dass wir ganz realistisch bauen können. Das ist eine richtig schöne Ausrede, die man dann immer bringen kann. Um ganz ehrlich zu sein, wenn wir jetzt mal die Speicherstadt hier nehmen, die Speicherstadt in Hamburg, wenn man die in 1:87 oder wenn wir maßstablich 1:100 immer eher so denken, bauen würden, dann wäre ein gesamter Raum hier voll, nur mit einer Speicherstadt. Das würde der Besucher nicht spannend finden. Also versuchen wir schon, wenn wir einen neuen Bauabschnitt bauen und als Beispiel so 150, 200 Quadratmeter zur Verfügung haben, zu schauen, was sind die Highlights, was sind die Must-Haves, was sind die Klischees, die man unbedingt bauen möchte, und dann schauen wir, dass wir das irgendwie auf diese Jahre am Ende doch viel zu kleine Fläche kriegen, und da muss man schummeln. Da lässt man ganz viel weg und dann versucht man, die Straßenzüge dazwischen wegzulassen oder baut es auch mal so ein bisschen um und versucht es vielleicht geografisch einigermaßen korrekt zu halten. Aber auch das gelingt manchmal nicht, sodass es am Ende so ist, dass man an der Anlage schön entlang gehen kann und es zu jeder Zeit irgendwo jeden Meter spannend findet und nicht langweilig wird. Und das ist ein schmaler Grat, und da gibt es natürlich auch Italiener, die dann da leben, die dann kommen und sagen, ja, es ist super toll, aber so ganz korrekt ist es nicht. Damit können wir leben. Das ist letztendlich nicht möglich, die Welt einfach so zu schrumpfen. Dann bräuchten wir für ein Land ganz Hamburg als Fläche, um mal eben Italien zu bauen.
Aber es ist detailgetreu und naturalistisch genug, um atemberaubend zu sein. Man sieht das alles, ich sagte es schon, im Maßstab 1:87, das ist so dieser H0-Maßstab der Modelleisenbahner. Das heißt, ein ICE-Waggon, der da fährt, misst ungefähr 32 Zentimeter. Der Petersdom, der erwähnte, ist 1,5 Meter hoch. Die Menschen ungefähr 2 Zentimeter groß. Am aufwendigsten haben sie, glaube ich, Venedig umgesetzt. Ne? Wieso war das speziell?
Das ist eine ganz witzige Geschichte, weil eigentlich sollte Venedig nicht so aufwendig werden und sollte mit Italien eröffnet werden, sollte also ganz logischerweise ein Teil von Italien werden. Aber wir hatten Italien schon zweimal verschoben und wollten es so dringend fertig bekommen. Und wir sagen immer, es ist fertig, wenn es fertig ist. Wir wollen uns also eigentlich nicht unter Druck setzen, auf Teufel komm raus aufzumachen. Aber da wollten wir einfach irgendwann mal dieses Meisterwerk, was Italien wirklich geworden ist, vor allem mit Rom, der Öffentlichkeit übergeben, und merkten aber, wenn wir Venedig in der Qualität, in der wir gerade angefangen haben, es zu bauen, fertigstellen wollen, wird das noch ein Jahr dauern. Also haben wir es losgelöst. Und das war ein Fehler, aber auch ein Griff zu den Sternen, weil dann hatten wir plötzlich ja Zeit für Venedig und haben für unter 10 Quadratmeter so viele Stunden pro Quadratmeter gebraucht wie niemals zuvor. Und dieser Perfektionismus, den haben wir da einfach mal laufen lassen. Wir wollten für uns einmal sehen, was geht. Weil es ist eine Region, wo ganz viele Menschen schon waren. Jeder kennt es von den Bildern. Jeder kennt den Markusplatz. Und da haben wir gedacht, Mensch, wenn es schon ein Bild in Italien gibt, was wirklich jeder kennt, dann geben wir uns auch mal die Mühe, es wirklich bis zur Taube richtig zu machen. Und ich muss heute sagen, wenn ich vor Venedig stehe, ja, bin nicht ganz sicher, ob die aktuelle Zahl stimmt. Ich glaube, es sind wieder ein paar gestorben. Wir müssen das mal korrigieren. Ich scherz beiseite. Es sind tatsächlich Tauben da, aber stellen Sie mal Tauben im Maßstab 1:87 da, wo die Figuren alleine 2 Zentimeter sind. Aber wir haben zum Beispiel auf Knopfdruck auch Tauben wegfliegen und so, die gefüttert werden, wie es halt üblich in Venedig ist. Diese ganzen typischen Klischees der Touristen sind drin, und da haben wir uns richtig ausgetobt. Und da sind wir auch mächtig stolz drauf. Also diese Ecke, diese 9 Quadratmeter, das werden wir nie wieder erreichen von der Qualität her. Das sind allerdings auch, muss ich sagen, Bilder, die um die Welt gegangen sind. Wenn man sich das im Internet anschaut, bei Instagram anschaut oder so, sind ganz, ganz häufig Bilder aus Venedig, die wirklich um die Welt gehen.
Diese ganzen Miniaturmodelle zu bauen und vielleicht ja auch sie anzugucken, ist es vor allem so ein Jungsding, Männerding?
Wir hatten Angst davor, dass es tatsächlich so diese Klischees bedient. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte ziemlich genau vor 21 Jahren die Idee, im Sommer, und dann haben wir sehr schnell überlegt, wie können wir das bauen, was wollen wir bauen, und unsere Ideenliste umfasste eigentlich schon mehr Themen, die nicht mit der Eisenbahn zu tun hatten, weil wir wollten, dass es eine Geschichte für die ganze Familie, für jeden von 0 bis 100 wird, hatten aber panische Angst davor, dass die Gäste eher männlich sind und die Frauen dann eher nach Hause gehen. Und das war tatsächlich am Anfang so, als wir noch ganz klein waren, wir hatten so einen Kassentresen und dahinter konnte man das Modell schon sehen, das war der Harz damals, wo der Eingang war, und der Papa hat blind gezahlt, konnte es kaum erwarten, hat schon rübergeguckt, wo geht's los. Der Junge war schon meistens durchgelaufen und die Frau, wenn sie denn dabei war, so richtig klischeehaft, ey, ich hol dich nachher wieder ab, ich gehe jetzt mal weg und in einer Stunde hole ich dich wieder ab. Klar, weil Modelleisenbahn war eher so dieses verstaubte Modelleisenbahnmessen-Hobby und so, und gerade die ersten Gäste waren natürlich auch Modelleisenbahn-Fans und die Frauen sind dann schon oft mit auf Messen gewesen. Und dann habe ich die am Anfang immer eingeladen, wenn sie wieder gehen wollten. Dann gesagt, komm mal mit, guck's dir doch mal an. Und dann kam tatsächlich oft die Frau zurück und hat gesagt, boah, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja gar nicht so eine klassische Modelleisenbahn. Da steht ja eher so die Landschaft und die Liebe im Vordergrund. Und Das war tatsächlich eine Angst und ich kann heute nach 20 Jahren sagen, es hat 1-2 Jahre gedauert, bis so eine Anpassung von 60-65% Männern hin zu einem Durchschnitt unserer Gesellschaft erfolgt ist und heute ist es gar nicht mehr Klischee.
Frederik Braun hat mit seinem Zwillingsbruder Gerrit vor gut 20 Jahren das Miniaturwunderland in Hamburg ersonnen, mit über 15 Gleiskilometern längst als größte Modelleisenbahn der Welt im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. War das die Idee damals, Herr Braun? Lass uns die größte Modelleisenbahn der Welt bauen.
Ich muss ehrlich sagen, es war ein Teilaspekt. Natürlich wusste ich damals schon, größer, weiter, schneller gilt immer in dieser Welt. Es ist alles entfesselt und der zweite war schon vor 20 Jahren eher ein Verlierer. Also hatten wir schon irgendwo uns so auf die Fahne geschrieben, boah, wir könnten noch mal schauen, wer hat eigentlich die größte Modelleisenbahn der Welt? Was brauchen wir dafür? Und haben sehr schnell gesehen, dass das eigentlich erreichbar ist, dieses Ziel. Und dann haben wir uns das auch gesteckt und es hat uns auch geholfen. Wir haben das von Anfang an so promotet, dass wir gesagt haben, wir bauen die größte Modelleisenbahn der Welt. Wir werden das nicht vom ersten Tag an, wo wir eröffnet haben, sein, aber wir bauen dann weitere Abschnitte und irgendwann wird es die größte der Welt sein. Und das hat ganz, ganz viele Leute neugierig gemacht, auch die Medien neugierig gemacht, dann haben wir die ersten Filmberichte gekriegt und so und dann ist das im positiven Sinne ein Teufelskreis gewesen, es ist viral gewesen, mit jedem Fernsehbericht, der kam, kamen 5 neue, dann hat es sich auf die Welt verbreitet, weil es erstens wunderschön ist und zweitens aber auch die größte der Welt ist. Das spielt eine Rolle, ganz, also ganz sicher.
Sie beide hatten damals ein knappes Jahrzehnt als Clubbetreiber hinter sich und Labelmacher. Wie kamen Sie dann ausgerechnet auf dieses Miniaturprojekt? Und waren Sie beide gleich überzeugt davon?
Das sind viele, viele lange Geschichten und es fällt mir immer schwer, sich kurz zu fassen. Ich versuche es zu erzählen, wie meine Situation damals war. Wir hatten 8-9 Jahre lang einen echt gut laufenden Club, großen Club in Hamburg, hatten ein Plattenlabel mit weltweiten Techno-Hits, teilweise Platz 1. Eigentlich war alles ein Traum und Nachtleben ist ja auch irgendwie was Besonderes, aber es war mir viel zu oberflächlich. Ich trank damals noch gar keinen Alkohol, heute trinke ich wenigstens mal ein Schlückchen. Und als Diskothekenbesitzer nachts ohne Alkohol, alle sind besoffen, alle lagen dir im Arm, wollten dein bester Freund sein und so. Das war fürchterlich. Ich habe das am Ende nur noch gehasst und wollte weg. Und deswegen war der Kopf wahrscheinlich frei, sich Gedanken zu machen, was kann man denn anderes zu machen? Und wann kommt die beste Idee, wenn man nicht damit rechnet? Ich war im Urlaub in Zürich und bin in ein kleines Modellbahngeschäft gegangen, habe mich an meine Kindheit erinnert. Ich weiß bis heute nicht, warum ich da reingegangen bin. Und 5 Minuten später hatte ich die Idee, habe Gerrit angerufen, habe gesagt, komm, wir bauen jetzt die größte Modelleisenbahn der Welt. Und hat mich nur gefragt, ob es heiß in Zürich ist, ob ich einen Sonnenstich hätte, weil er das überhaupt nicht ernst genommen hat. Aber abends haben wir dann nochmal telefoniert und da habe ich schon gemerkt, dass ich auch ihn so ein bisschen damit infiziert hatte. Und ja, er ist lange Zeit skeptisch geblieben, aber ich war Feuer und Flamme, ich war nicht mehr zu stoppen. Ich wollte das machen und da spielte sicherlich auch eine kleine Rolle, dass ich keine Lust mehr auf Nachtleben hatte.
Okay, dann denkt man sich das alles aus und überzeugt das Umfeld und dann braucht man eine Menge Geld. Was hat der freundliche Herr bei der Bank gesagt zu Ihrer Idee?
Ja, wir hatten ja lange diese Diskothek. Damals war es auch so, dass die nicht immer überlebt haben. Häufig ist die mal pleite gegangen. Wir haben 8 Jahre lang keinerlei finanzielle Probleme gehabt. Wir haben immer den Laden gut geführt. Und das muss eine Basis gewesen sein dafür, dass wir ein sehr gutes Verhältnis zur Hamburger Sparkasse hatten und der uns zugehört hat. Denn ich habe ihn angerufen und habe ihm gesagt, ich brauche 2 Millionen Mark für meine Modelleisenbahn. Und der hat das überhaupt nicht verstanden, dass ich das als Geschäftsidee hatte, weil ich habe in meiner Aufregung das wohl komisch erklärt. Und dann habe ich ihm das irgendwann gesagt und dann hat er schallend gelacht. Und das weiß ich bis heute nicht, ob er mich ausgelacht hat oder ob er über dieses Missverständnis gelacht hat. Es war auf jeden Fall ganz lustig, weil er hat mich dann gebeten, einen Businessplan zu machen. Und ich hatte keine Lust, einen Businessplan zu machen und bin dann in diesen Termin gegangen, eigentlich nur mit 2 Blättern Papier, wo ein paar Sachen drauf standen, die wichtig waren. Und dann hat er auch erstmal Kritik geäußert. Er bräuchte jetzt eigentlich so einen Zentimeter, würde ihm geliefert werden, dicker Stapel, wovon er 80% nicht braucht, weil es Geschwafel ist. Aber die 20%, die seien doch eigentlich ganz schön wichtig für 2 Millionen Mark Kredit. Und haben wir wahnsinniges Glück gehabt, er hat uns zugehört. Und zwar 1 Stunde lang hat er uns zugehört. Ja, wie wir 3 ihm erzählt haben, was wir vorhaben. Und der war so Feuer und Flamme, dass ihm das egal war, dass er nur 2 Seiten hatte. Und er ist dann für uns durch die Instanzen gegangen, weil die erste Instanz, sein Chef, hat das abgelehnt. Und der hatte den Mut, weil er auch so, ja, angefixt war von dieser Idee, dass er dann einfach seinen Chef übersprungen ist und eine Instanz höher gegangen ist. Und dann ging das ganz schnell. 2 Wochen später hatten wir die erste Zusage und ich glaube, 4 Wochen später hatten wir das Geld. 6 Wochen später den Mietvertrag und 8 Wochen später haben wir angefangen zu bauen, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber es hat vielleicht von dem Moment, wo wir entschieden haben, dass wir bauen, das war um den 1. September herum, 15. Dezember haben wir hier den ersten Tisch aufgebaut. Ging ganz, ganz schnell.
Nur ganz kurz, weil Sie es erwähnen und ich bisher nur von den Zwillingsbrüdern sprach, wer war jetzt der Dritte?
Wir haben die Disco auch schon zu dritt geführt, also mein Zwillingsbruder Gerrit und mein Partner Stefan Herz. Und wir haben auch das Wunderland komplett zu dritt geführt, aber es ist tatsächlich so, wir reden beide gerne. Wir sind Zwillinge und Zwillinge sind immer irgendwie so ein bisschen plakativ und dann ist er automatisch so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Heute sagt er, dass er das richtig gut findet, weil er halt nicht auf der Straße erkannt wird und so. Aber ich finde das trotzdem auch schön, auf der Straße erkannt zu werden. Aber er ist sozusagen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt oder gedrückt worden, weil so diese beiden ja sehr lauten Zwillinge immer im Vordergrund standen. Aber wir sind zu dritt und das ist auch ein tolles Team.
Aber natürlich haben sie nicht zu dritt dieses Monster-Projekt gestemmt. Also man braucht ja da ein richtig großes Team. Was sind das alles für Mitarbeiter? Was müssen die drauf haben? Worauf sind die spezialisiert? Wie viele sind es?
Ja, da haben wir es völlig verkalkuliert. Wir haben damals gedacht, wir brauchen 20 Leute und wenn wir es dann öffnen, nochmal 10 für den Betrieb und dann sind wir mit 30 Leuten unterwegs, hätte man mir gesagt, dass wir weit über 300 Leute brauchen, hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Und wir haben inzwischen hier richtig viele Abteilungen. Wir versuchen das immer noch als eine große Familie zu sehen und leben auch hier so miteinander und streiten uns auch hier so miteinander. Aber letztendlich haben wir richtige Abteilungen, wie man das üblicherweise kennt. Im Modellbau, Modellbautechnik, Elektronik, Mechatronik, Lokwerkstatt, Leitstand, wo die Züge gesteuert werden, Shop, Bistro, Lager, Büro. Und ja, die kommen aus allen Bereichen. Wir gucken immer noch nicht so sehr viel aufs Papier. Natürlich guckt man auch aufs Papier, gerade wenn es um Modellbau geht, hilft zum Beispiel auch eine Tischlerausbildung oder so. Aber für uns ist immer noch der Mensch am wichtigsten. Wir lassen ganz dann oft, wenn es um Modellbau geht, einfach mitbauen und schauen, ob es funktioniert.
Braucht man da auch eine Abteilung, die einfach nur immer abstaubt?
Ja, ist aber sozusagen dem Modellbau zugeordnet, weil es hilft ganz doll, wenn man die Anlage sozusagen sauber hält, dass man auch weiß, was man da sauber hält und auch selbst ein bisschen reparieren kann, eine Figur wieder hinsetzen kann, ein Dach wieder reparieren kann. Das heißt, das sind drei Modellbauer, die tatsächlich, jetzt wo wir wieder geöffnet haben, ist der Job etwas komplizierter, weil es ist nachts, wenn die Gäste weg sind, ja, laufen die ungefähr einen Monat von einem Ende bis ins andere Ende durch mit Pinseln und feinen Staubsaugern und brauchen einen Monat, um alles einmal abzusaugen und dann Traumjob, Staubsauger nehmen, wieder am Anfang anfangen und von vorne. Kann immer genau sehen, wo sie gerade sind, weil man die Kante erkennt, wo gerade sozusagen sauber ist und nicht, wenn man genau hinguckt.
Und muss man auch ständig die Sachen updaten sozusagen? Ich meine, es hat sich ja zum Beispiel allein schon der Look der Bahnsteige in Deutschland in diesen 20 Jahren verändert. Im Wunderland dann auch?
Das ist tatsächlich ein echtes Problem. Alleine schon die Autos. Ne? Die Autos, die da jetzt stehen, die haben wir vor 20 Jahren dahingestellt im ersten Bauabschnitt. Und da haben wir immer wieder zwischendurch mal die ausgewechselt und so. Aber wir wissen das selbst, dass so ein Bahnsteigdach teilweise nicht mehr up-to-date ist. Aber das Gute ist, die werden ja nicht alle gleichzeitig ausgewechselt in Deutschland, wenn so modernisiert wird. Das heißt, theoretisch ist alles das, was in unserem ersten Abschnitt steht, ja noch da in Deutschland, wenn man sucht. Mhm. Es fehlt tatsächlich aber so einen alten Abschnitt, das moderne Haus, das anders gebaut wird heutzutage. Und da versuchen wir so ein paar Punkte zu setzen, die plakativ sind, die jeder sieht, dass dort was modernisiert ist. Zum Beispiel Sendemasten gab es vor 20 Jahren nicht, die überall stehen. Jetzt haben wir also in den alten Abschnitten Sendemasten hingestellt. Und das sind so Punkte, die man setzt, wo man sieht, okay, die modernisieren auch. Aber irgendwann wird es soweit sein, dass man so einen Abschnitt vielleicht ganz neu gebaut werden muss.
Sie haben beide schon mit 10 Mickey Mouse Hefte auf dem Flohmarkt gekauft und nachmittags gewinnbringend verkauft oder haben mit 14 mit Fußballautogrammkarten 1000 Mark im Monat gemacht. Woher kommt dieser Unternehmergeist?
Das ist eigentlich tatsächlich aus einem Spieltrieb heraus. Nicht, weil wir kapitalistisch veranlagt vermehren wollen, das Geld, sondern wir wollten sammeln. Wir haben beide eine unfassbare Sammelleidenschaft, die in eine Geisteskrankheit fast mündet. Also ob es Zigarettenschachteln waren, wir haben unser gesamtes Zimmer, die ganze Wand hochgestapelt mit Zigarettenschachteln, mit leeren, mit Kronkorken, Bierdeckeln, alles, was man sammeln konnte. Und dann kam auch irgendwann die Mickey-Maus-Hefte dazu. Und Mickey-Maus-Hefte kosten Geld. Und das Taschengeld war nicht viel. Also haben wir geguckt, okay, wie können wir mehr Mickey-Maus-Hefte kriegen? Und haben dann ganz viele billig gekauft am Flohmarkt und teuer wieder verkauft. Das Geld genommen und haben mehr gekauft. Und haben in dem Sinne nicht ein schönes Leben finanziert, sondern unsere Mickey-Maus-Sammlung größer gemacht. Und genauso war es bei den Autogrammkarten auch. Letztendlich ging es darum, möglichst viele Autogrammkarten zu haben. Ich hatte am Ende 100.000 Autogrammkarten. Und dieser verrückte Spleen, der Hang zur Superlative, der hat letztendlich auch die Basis, glaube ich, fürs Wunderland gelegt, irgendwie größer
zu denken. Das klingt total einleuchtend, ja.
Ist das Geld ein Mittel zum Zweck, aber nicht das Ziel.
Und Sie haben sich immer gut verstanden, obwohl Sie durchaus unterschiedliche Zwillinge sind. Also Gerrit hat mit einem 1er-Abi Wirtschaftsinformatik studiert. Sie sind durchs Abi gefallen und haben dann nach einer Zeit als DJ noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und Sie gelten wohl auch eher als der Träumer, so neben dem realistischeren Bastler Gerrit. Sagen Sie uns ein Beispiel, wie sich das gut ergänzt.
Also wir streiten uns nie. Und wir haben uns auch immer lieb. Nee, ganz ehrlich, wir können uns streiten wie sonst was, sodass die Fetzen fliegen. Und es kann auch mitten in einem Meeting mit Wunderländern passieren, dass wir uns sowas von in die Haare kriegen. Es ist auch schon mal passiert, dass alle rausgegangen sind, weil sie dachten, die töten sich gleich. 5 Minuten später ging die Tür wieder auf und sie haben mal vorsichtig reingeguckt. Da saßen wir da und haben über die nächste Idee gebrütet und wunderten uns, was wollen die eigentlich von uns? Wir streiten uns 5 Minuten und haben uns dann wieder ganz doll lieb. Wir lieben uns wirklich und das ist für mich tatsächlich ein Traum, Gerrit als Zwillingsbruder zu haben, weil er tatsächlich etwas, ja, realistisch sagt er immer, ich sag manchmal auch pessimistischer denkt als ich und ich ein megamäßiger Träumer bin. Ich habe immer Ideen, verrückte Ideen, ich will immer was Neues und glaube immer daran, dass man alles auch umsetzen kann und Gerrit haut dann immer einen raus von wegen, was alles nicht geht und daraus entsteht dann manchmal ein Streit, aber ich sage immer, das ist das Schönste, was es gibt, weil ich habe mein eigenes Controlling mir gegenüber sitzen und wenn er dann sagt, das ist eine gute Idee oder man sagt hinterher, nachdem er gesagt hat, so funktioniert es, haben wir zusammen überlegt, wie kann man es dann noch besser machen, dass es funktioniert, hat es dann funktioniert, weil wenn sozusagen der Pessimist und der Optimist zusammen sagen, dass das gut funktioniert, dann ist das ehrlich gesagt eine super Basis, dass etwas auch dann letztendlich klappt. Und das war fast immer so. Wenn ich Gerrit überzeugt habe von einer Idee, dann hat's geklappt. Ich nehme als Beispiel tatsächlich einen Film. Ein Film, der 20 Millionen Views ungefähr inzwischen hat. Das ist ein kleiner Rettungsgassenfilm. Ich stand im Stau. Mal wieder hat jemand nicht kapiert, was eine Rettungsgasse ist, zu einem Zeitpunkt, wo darüber auch noch nicht viel in den Medien berichtet wurde, kam Rettungswagen nicht durch, weil der vor mir völlig im Weg stand. Und dann hat mich das so aufgeregt, dass ich eine Idee hatte, wie man mit unseren kleinen Modellautos und einer witzigen Story, 2 frechen Feuerwehrleuten, die sich zu Ende aufregen, dass sie jetzt keine Lust mehr haben, die Schnauze voll haben von diesen, einen Film zu machen. Und Gerrit hat gesagt, das weiß ich nicht und keine Ahnung, wer soll sich das angucken? Und dann in diesem Dialog wurde die Idee immer besser. Und am Ende ist es ein Video geworden, was 20 Millionen Views hatte und ganz vielen Leuten erklärt hat, wie die Rettungsgasse funktioniert. Hätte er gleich Ja gesagt, dann wäre das Video nicht so gut geworden.
Und hat man nicht trotzdem auch mal den Wunsch, was ohne den zweiten Zwilling zu realisieren und zu machen?
Wir haben ja inzwischen beide Familien, viele Kinder und leben auch nicht mehr direkt Tür an Tür, sondern haben ein bisschen Distanz zwischen uns und dementsprechend führen wir beide schon unser eigenes Leben. Aber es ist tatsächlich so, in der Sekunde, wenn wir hier morgens aufeinandertreffen, ist das ganz selbstverständlich. Dann ist das wie, ja, ich habe in dem Sinne 2 Ehepartner, einen Bruder und meine Frau. Und das ist tatsächlich auch für unsere Partner nicht immer das Leichteste, diese Innigkeit, die wir beide miteinander verspüren, so zu erleben und so. Und ich habe noch nie den Wunsch gehabt irgendwie, ach Gerrit, komm, bleib mal hier jetzt mal ein halbes Jahr aus meinem Leben. Er hat immer so einen schönen Leitspruch für sein Leben. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und geteiltes Leid ist halbes Leid, kann man ja auch so umdrehen. Und das ist tatsächlich so, dass wir beide die Neigung haben, wenn wir etwas ganz Verrücktes in unserem Leben erleben, dass wir als erstes uns anrufen.
Lassen Sie dann, was jetzt nochmal diese geschwisterliche oder brüderliche Einigkeit angeht und Einheit, lassen Sie überhaupt andere mitreden und dreinreden?
Ah, das ist ein schwieriges Thema. Es ist tatsächlich so, dass gerade ich jetzt, spreche nur mal von mir, persönlich, wenn ich eine Idee habe und mich da reinsteigere, jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres hatte ich die Idee, einen Weltrekord aufzustellen mit einem Zug, der mit Gläsern ein Classic-Medley spielt. Also mit Wasser gefüllt, kann man ja Töne erzeugen und dann mit 3000 Gläsern ein Classic-Medley erzeugt. Und die Idee hatte ich. Und
ich sage kurz zur Erklärung dazu und der Zug fährt dann daran entlang und streift quasi oder schlägt jedes Glas an über 10 Minuten oder wie lang das geht und dann spielen die Gläser eben diese Melodie.
Und das hat geklappt und das ist 100 Millionen Mal in der Welt geguckt worden auf verschiedenen Kanälen, dieses Video, ein Granatenhit. Und da hat nicht so richtig jeder dran geglaubt und auch ganz viele wollten nicht mitmachen und haben gesagt, das funktioniert nicht und so. Und da bin ich dann schon fast, da werde ich schon fast diktatorisch und sage, wir machen das, Punkt aus, ich will nicht mehr diskutieren, wir machen das und dann kann ich auch anstrengend werden, dann kann ich auch wirklich nervig werden und auch teilweise zickig werden, wenn ich total mir was in den Kopf gesetzt habe und mich davon nicht mehr abbringen lasse, dann ziehe ich das auch gnadenlos durch und damit muss man dann auch umgehen können, wenn ich so überzeugt davon bin.
Aber wir dürfen schon den Teammitgliedern, den Wunderländern, wie Sie sie nennen, glauben, die dann in den Videos auch begeistert erzählen, wie viel sie selber doch einbringen können, kreativ. Also da ist schon, da geht's nicht nur nach ihrer Pfeife.
Unbedingt. Also was das Wunderland auszeichnet, ist diese Liebe zum Detail, diese Verrücktheit, diese breite, gefächerte Palette an Gesellschaftsschichten, Ideen, Hobbys und sonst was. Davon kommt wenig von mir, diese ganzen verrückten kleinen Szenen, was weiß ich nicht, dass ein Pinguin mit Koffern und ein Hund an der Leine auf dem Bahnsteig steht und in einem Zug, in einem Abteil nur Pinguine, die da verreisen. Das sind Tausende von solchen Ideen, die aus dem gesamten Team kommen, die sind verrückt, die lieben das. Man sieht manchmal morgens jemand mit einem Tunnelblick reinkommen, spricht mir nicht an, weil er entweder schlecht geträumt hat und das verarbeiten möchte auf der Anlage oder eine verrückte Idee gestern auf dem Bahnsteig gesehen hat, als er zu U-Bahn gegangen ist oder so. Das ist ein Wahnsinn, was für eine Kreativität wir hier im Team haben. Und das ist sicherlich auch eine Art der Mitarbeiter, die wir haben, aber auch, dass wir sie lassen. Die toben sich aus und es ist fast so manchmal so ein Wettbewerb, gerade zum Ende eines Bauabschnittes, wenn sozusagen alles gebaut ist, aber die Ausschmückung als Ende kommt, dann ist das fast so ein Wettbewerb im Team. Wer baut jetzt die liebste, verrückteste, böseste Szene überhaupt? Und dann merkt man das auch, dieser Stolz dann, ey, guck mal, ich habe das da gebaut, wie findest du das und so. Und wenn ich da dazwischen gehen würde, das wäre verrückt, das ist ein Traum, sowas zu haben. Und das sieht man schwarz auf weiß auf jedem Quadratmeter Wunderland, was für ein verrücktes Team wir haben.
Das Miniaturwunderland in Hamburg, längst eine weltweit bekannte Besucherattraktion. Außer natürlich den Großteil des Jahres 2020 und 2021. Wie haben denn die Wunderländer und Sie die Pandemie erlebt?
Darüber kann ich ein Buch schreiben. Das ist ein Wechselbad der Gefühle gewesen. Und das Fazit kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir nehmen ganz, ganz viel Positives aus dieser Zeit. Das ist ein überraschender Satz von einer Ausstellung, die 1,4 Millionen Besucher pro Jahr hatte, jedes Jahr mehr, kein einziges Jahr, keine Steigerung hatte und plötzlich nur noch 500.000 Besucher hatte im letzten Jahr. Und dieses Jahr, keine Ahnung, was wir haben werden. Ja, wenn man es resümiert, wir wussten eigentlich im Februar 2020, dass eine Katastrophe auf uns zukommt, zu einem Zeitpunkt, wo keiner damit gerechnet hat. Wir haben sehr akribisch uns vorbereitet. Diese Vorbereitung hat uns gut getan, dass wir uns gut vorbereitet gefühlt haben. Und dann kam der Lockdown und wir hatten Angst, richtige Angst. Aber man muss dazu wissen, Gerrit, Stefan und ich haben nicht so diese typischen entfesselten Kapitalismus-Mentalität, also das Geld immer aus dem Unternehmer rausziehen, dreifach hohen Kredit drauf aufnehmen, um die nächsten 5 Zweigstellen zu bauen. Nee, wir haben nur dieses Wunderland, obwohl wir tausende Anfragen aus der Welt hatten und wir haben keinen offenen Kredit mehr gehabt. Wir haben das komplett zurückgezahlt und trotzdem einen fetten Notfalltopf im Wunderland gelassen. Und damit wussten wir, dass wir mindestens 6-7 Monate auch ohne staatliche Hilfe ein geschlossenes Wunderland überleben würden. Das hat uns ein gutes Gefühl gegeben, aber wir wussten ja nicht, wie lange geht das. Ist das schnell erledigt oder nicht? Deswegen waren der erste Lockdown erstmal geprägt. Wir haben alles nach Hause geschickt, wir haben komplett Stopp gemacht und haben nach ungefähr 1,5 Monaten entschieden, nee, komm, wir sind mutig, wir nehmen die jetzt wieder die ersten zurück und haben dann im Sommer, als wir wieder aufmachen durften, uns eigentlich auf den Herbst vorbereitet, denn wir waren uns ganz sicher, dass es einen nächsten Lockdown geben wird und haben uns eine Liste gemacht mit Dingen, die wir niemals reparieren, neu bauen oder machen könnten an den alten Abschnitten, wenn Besucher da sind. Weil wenn Besucher da sind, haben wir meistens bis 23, 24 Uhr, 1 Uhr nachts geöffnet, um 6, 7, 8 Uhr öffnen wir morgens wieder. Also hast du gerade mal 6 bis 8 Stunden nachts Zeit. Nachts ist sowieso doof zu arbeiten. Was können wir mal machen, wenn es wirklich mal wieder geschlossen ist? Man hat eine Liste mit 27 Punkten, war es, glaube ich, Fußboden mal komplett erneuern und so. Was kann man machen, wenn keine Besucher da sind? Das heißt, es war tatsächlich, als sich das dann im Oktober herauskristallisierte, dass es wieder ins Chaos wand, war es ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben teilweise tatsächlich uns erwischt, dass wir gesagt haben, okay, das ist gar nicht so schlecht, dann können wir endlich das und das mal machen. Jetzt sage ich allerdings, jetzt muss es auch wieder losgehen. Wir sind froh, dass wir wieder offen sind. Wir können zwar nur 25% unserer Gäste reinlassen, damit kann Kultur nicht überleben. Das heißt, für die gesamte Kultur, es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir schnell uns durchimpfen, denn sonst überlebt Kultur nicht.
Ist denn eigentlich dieser Reiz der Miniatur wohl unvergänglich oder spüren Sie auch einen Druck, dieses ja schon sehr analoge Wunderland auch irgendwie so an die virtuelle Welt anzudocken?
Das finde ich eine ganz tolle Frage und man muss dazu wissen, wir haben kein Vorgespräch geführt. Wir sind also einfach in dieses Interview gegangen und deswegen finde ich das so toll, als wenn Sie Gedanken lesen könnten. Wir stellen uns diese Frage seit 10 Jahren. Wir fragen uns, ob das Wunderland irgendwann mal altbacken ist, ein Museum ist oder ja, halt das ja nicht virtuell ist oder so. Bis jetzt haben wir nicht das Gefühl, dass gerade das mit den Augen so greifbare und live erlebbare und nicht auf einem Bildschirm betrachtende das Tolle am Wunderland ist und immer noch so dieses Gefühl da ist, wow, das haben Menschen mit eigenen Händen erschaffen. Noch ist diese Wertschätzung da, aber diese Frage, ist das in 10 Jahren oder 20 Jahren so, die stellen wir uns dann dauernd und deswegen haben wir uns tatsächlich entschlossen, auch virtuell etwas ins Wunderland zu machen. Es wird mit dem Europapark zusammen übrigens, das darf ich also noch gar nicht in dieser Form verraten, deswegen gehe ich auch noch nicht so tief rein. Es wird eine wahnsinnig spannende Virtual Reality Experience geben ab Anfang 2022, also in ungefähr ja, 6-7 Monaten. Man kann sich ins Wunderland virtuell schrumpfen und das wird wahnsinnig. Das wird absolut irre. Ich habe eher Angst, dass da eher jemand umkippt, weil das vom Gehirn her nicht mehr verkraftbar ist, was man heutzutage machen kann und so. Und da ist der Europapark einfach unglaublich. Wenn man so die Virtual Reality Experiences in den Achterbahnen und so da erlebt hat, der sieht schon, was die Technik heutzutage kann. Und das ist sozusagen unser erster Weg in die Richtung, dass wir zumindest für diejenigen, die eine Neigung dazu haben, zu sagen, dass das irgendwann nicht mehr modern sein könnte, haben die auch ihre Komponente. Und das verbinden wir miteinander. Und ich glaube, dass das für die nächste Zeit, wir wissen nicht, was in 10 Jahren ist. Früher hat man in 100 Jahren gedacht, heute denkt man in 10 Jahren. Schritten so schnell verändert sich das. Wir wissen nicht, wie das in 10 Jahren ist. Aber ich glaube, dass es für den Moment eine ganz spannende und gute Entscheidung ist, dass man auch mal dann virtuell ins Wunderland eintauchen kann.
Und in der realen Welt basteln Sie in Hamburg jetzt gerade an Monaco. Sie haben schon gesagt, und ein großes Problem ist die Steuerung der Autos, damit die nicht nur stumpf im Kreis fahren. Und Rio de Janeiro soll kommen. Mit Favelas?
Unbedingt. Also das ist uns auch immer ganz wichtig. Und mein Bruder ist da ganz vehement. Der sagt, er möchte am liebsten das ganze Wunderland auch nutzen, zu zeigen, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Ich sage dann immer, wir müssen noch ein bisschen vorsichtig sein. Die Leute wollen nicht vorgesetzt bekommen, nur weil wir beide etwas anders denken. Aber wenn man jetzt etwas baut wie Rio de Janeiro oder Südamerika insgesamt, wo Arm und Reich eine solche Distanz emotional voneinander haben, also wo sich der Reiche in Rio de Janeiro ganz besonders mit den höchsten Mauern und den dicksten Zäunen abschottet vor der Armut, besten noch bewaffnete Wächter vor der Tür hat, das muss man zeigen. Und meine Tante wohnte 30 Jahre, hat mit meinem Onkel zusammen in Rio de Janeiro gewohnt, dementsprechend war ich da ein paar Mal. Es ist gleichermaßen spannend wie auch ernüchternd, das zu erleben. Und deswegen wird unser Rio de Janeiro-Abschnitt auch eine Favela bekommen und etwas ganz Besonderes. Wir haben uns von vornherein entschlossen, dass wir Südamerika nicht ganz alleine bauen. Wir haben eine südamerikanische Familie in Argentinien gefunden, die sowas von wahnsinnig Modellbau verrückt ist. Papa mit 4 wunderbaren Kindern, die Modellbau in einer Perfektion betreiben und wirklich alles selbst bauen, die habe ich kennengelernt und habe sie lieben gelernt. Und ich habe sie irgendwann gefragt, wollen wir nicht Südamerika zusammenbauen? Und deswegen bauen wir seit 3 Jahren Südamerika in Südamerika mit Südamerikanern zusammen, damit Südamerika auch wirklich nach Südamerika aussieht. Und wir bringen sozusagen als Deutsche die Klischees mit rein, die wir als Europäer in Südamerika sozusagen sehen. Und diese Mischung, die wird ein wahnsinniges Rio. Und deswegen ist es ganz klar, die Favela ist ungefähr 2 bis 3 Quadratmeter groß. Die baut die Familie Martinez aus Argentinien alleine. Da mischen wir uns nicht ein. Die bauen sie komplett. Und wir sehen die Bilder. Und das hätten wir als Europäer nicht gekonnt, so eine Favela zu bauen. Weil das ist nicht so einfach. Und oh, das sieht jetzt einfach mal dann klein, dreckig und spartanisch aus. Nein, es sind die Randgeschichten in einer Favela, die dargestellt werden müssen. Die Lebensarten, die tägliche Herausforderung des Lebens zu zeigen, das wird ganz spannend in unserem Rio-Abschnitt.
Also merkt schon, sowohl an Energie als auch an Ideen wird es Ihnen auch die nächsten 10 Jahre nicht mangeln. Alles Gute für diese ganzen Projekte, Herr Braun, und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht.
Grüße an Ihren Bruder. SWR 2 Tandem mit Frederik Braun. Die Redaktion hatte Manuel Hollenweger. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.